Und hat eine interessante Geschichte. So, das Reich Israel war geteilt. Es gab Judäa und dann gab es das Nordreich Israel, die 10-Stämmen-Gebiet. Und sie waren noch böser als Judäa. Und so wurden sie zuerst in die Gefangenschaft geführt durch die Assyrer. Und da gab es noch Judäa, aber sie waren auch nicht so viel besser. Und irgendwann dann kam König Nebukadnezar und nahm die ersten gefangen. Und dann kam er nochmals und hat die Stadt besiegt. Und dann zum Schluss hat es zum dritten Mal, glaube ich, hat er die Stadt dann kaputt gemacht und die meisten dann in die Gefangenschaft geführt. Aber Daniel, die gehörte zu den Ersten, der weggeführt worden ist. Und er war ca. 13 Jahre alt und kam in die Gefangenschaft nach Babylonien. Wir kennen das. Er musste dann das Essen, was vorserviert war, aber das war für ihn gegen das Gesetz. Er sagt, nein, von wegen, wir tun das nicht. Ne? Und der Hauptmann sagt, ja, guck mal, wenn ich das nicht tue und du siehst schlecht aus, dann kriege ich den Kopf ab. Mir ist das Risiko nicht wert. Und dieser 13-Jährige sagt, ja, dann probier es doch aus 10 Tage lang und schau dir das mal an. Ne? Und schon in diesem Alter hat er Kühnheit und Mut für sein Glauben zu stehen und Weisheit von Gott. Hat dieser Mann beraten, was er zu tun hat. Ne? Und so, der Mann hat ihn befolgt und nach 10 Tagen sah man, dass er, sie sahen viel besser aus als die anderen. Und so dürfte er dann das Gesetz Gottes halten. Ne? Und Daniel findet man eigentlich, finde ich, keinen Fehler an ihm. Auch bei der Löwengrube, wo dieser Edikt, wo dieses Gesetz erlassen wurde, man sollte keinen anderen Gott beten als der König. Und er hat genauso weitergemacht wie immer, hat 3-mal am Tag Fenster aufgemacht nach Jerusalem, laut gebetet, damit alle das hören. Und sie warteten unten auf ihn. Ne? Sie haben sich schon versammelt unter seinem Fenster. Das heißt so, das macht er immer noch. Dann gehen wir sofort zum König und haben das Gesetz eingeklagt. Und Daniel wurde in die Löwengrube geworfen. Aber er ging ohne Kompromisse dadurch. Ne? Wir kennen, was von Wunder geschehen ist. Ne? Die Löwen haben ihn nicht angerührt, aber die anderen, als der König die anderen reingeworfen hat, die haben nicht mal den Boden erreicht. Denn alle Knochen waren gebrochen. Und so ist Daniel ein großes Vorbild für uns, was Treue und Mut angeht. Und auch sein Zeugnis führte dazu, dass König Nebukadnezar ein absoluter Alleinherrscher, so ähnlich wie Hitler, würde man sagen, also sein Wort gilt, er war brutal in was er gemacht hat. Aber Daniels Zeugnis hat dazu geführt, dass er sich bekehrt hat, dass er sich zu Gott gewendet hat, an Gott als Daniels Gott, der allein wahren Gott, galt. So stark war sein Zeugnis. Und nicht nur Nebukadnezar, auch Darius. Ne? Nachdem er in die Löwengrube geworfen war und heil wieder rausgekommen ist, dann hat Darius dann diesen Brief geschrieben, man soll keinem anderen Gott anbeten als Daniels Gott. Ne? Er ist der allein wahre Gott. Und das ist schon der Hammer. Aber wenn wir lesen sein Zeugnis, das Buch Daniel wird eigentlich nicht zu den prophetische Bücher hingetan in die Sammlung. Aber trotzdem hat er sehr viel Prophetisches drin. Und das ist sehr interessant. Und ich wollte ein bisschen über diese Prophetien schnell hindurchgehen und ein paar Dinge herauswählen seine Prophetien, angefangen von Daniel Kapitel 8. Daniel Kapitel 8, im dritten Jahr der Regierung des Königs Belshazzar, das ist Vers 1. Und hier sehen wir sofort, es ist eine genaue Zeitangabe. Es ist nicht ungefähr oder irgendwann in die Geschichte hat Daniel das geschrieben oder seine Kritiker sagen, Das wurde geschrieben 200 Jahre später, weil so genau kann man nicht die Zukunft voraussagen. Das geht ja gar nicht, als Daniel das gemacht hat. Also seine Kritiker sagen, das Buch wurde 200 Jahre später geschrieben. Das ist eine Fälschung. Er hat einfach die Geschichte aufgeschrieben, wie es dann gewesen war. Aber nein, hier ist eine genaue Zeitangabe. Im dritten Jahr des Königs Belshazzar, man kann es dann zurückverfolgen in die Geschichte, wann das gewesen war. Es schien mir Daniel ein Gesicht nach jedem, das mir am Anfang erschienen war. Und ich schaute in dem Gesicht, denn es geschah, während ich schaute, da befand ich mich in der Residenz Susa. Nun, Susa war der Hauptstadt von die Meder und Perser. Also hier in Belshazzar, das war noch unter das babylonische Herrschaft. Und Susa war eine völlig unbedeutende Stadt weiter ostwärts von Babylon. Mitten in der Wüste und da war nicht viel los. Aber in diesem Gesicht fand er sich da. Es liegt in der Provinz Elam und ich schaute in dem Gesicht und ich war am Fluss Ulai. Ein hebräisches Wort hier für Fluss bedeutet Fluss, aber nicht Fluss. Also nicht genau ein Fluss. Und das Interessante war, es war ein Kanal. Es war kein Fluss, es war ein Kanal. Und so ist die Prophetie von Daniel genau richtig. Später dann, der Hauptsitz von der Meder und Perser war genau in dieser Stadt in Susa. Königin Esther, sie wohnte dann in Susa. Und ich hob meine Augen auf und ich schaute, und da stand vor dem Fluss ein Widder, der hatte zwei Hörner und beide Hörner waren hoch, aber das eine war höher als das andere und das höhere war zuletzt emporgewachsen. Also von dieser Stadt Susa, das war der Reich der Meder und Perser. Ne? Die Meder waren zuerst da und sie hatten die Meder und Perser zusammen. Und das waren zwei Hörner, der eine war kleiner, das war der Perser. Aber das Horn ist größer gewachsen als der andere. Das stimmte, der persische Reich, die haben dann den Überhand genommen. Die waren stärker dann als die Meder, genau wie Daniel es hier sagt in Vers 3. Da stand vor dem Fluss ein Widder, der hatte zwei Hörner und beide Hörner waren hoch, aber das eine war höher als das andere und das höhere war zuletzt emporgewachsen, genau wie Daniel es sagte. Interessant, der Armee von den Meder und Perser, wenn immer sie in den Krieg hingezogen sind, also auf ihre Kriegsklamotten zum Beispiel stand ein Widder drauf. Das war ihr Markenzeichen, so wie ich gelesen habe in den Kommentaren. Und es heißt in Vers 4, ich sah den Widder gegen Westen, Norden stieß von Susa ausgehend. Susa war der Hauptstadt und genau das ist, was passiert ist. Und kein Tier konnte vor ihm bestehen. Niemand konnte aus seiner Gewalt retten, sondern er tat, was er wollte und wurde sehr groß. Das ist genau passiert. Das Reich der Meder und Perser ging in alle Richtungen. Alle vier Richtungen hat sich das ausgebreitet. Keiner konnte ihm widerstehen, denn er war sehr, sehr schnell. Wenn ich nun Acht gab, siehe, da kam ein Ziegenbock vom Westen her über die ganze Erde, ohne den Erdboden zu berühren. Der Bock aber hatte ein ansehnliches Horn zwischen seinen Augen. Später in Daniel Kapitel 8, das kann man weiterlesen, ich werde nicht alles lesen. Dann kam ein Engel und hat Daniel erklärt, was das bedeutet. Und sagt, diese wieder, das ist der König von Griechenland. Und hat ein ansehnliches Horn. Dieser ansehnliche Horn, das war Alexander der Große. Und er kam vom Westen her. Über die ganze Erdboden, ohne den Erdboden zu berühren. Es ist ganz bekannt, Alexander der Große, der war ja wahnsinnig schnell. Er kam an die Macht mit 21 und er fing seine Eroberung an mit 23. Innerhalb von 10 Jahren hat er die ganze damalige Welt in der Gegend hat er erobert. Man sagt, nachdem er alles erobert hat, hat er geheult, weil es keine Welt mehr gab, um zu erobern. Ne? Und Gut, man verherrlicht Alexander der Große ein bisschen, ne? Kommt aus Griechisch. Wir sind geprägt von das griechische Reich, ne? Unser Aussehen, alles, das wir im Westen, dass wir uns rasieren, das haben die Griechen alle gemacht. Sie waren Homosexuelle, viele, ne? Und das Reich der Meder und Perser, die hatten große Bärte. Und unsere ganze Kultur ist von den Griechen geprägt. Wir sind eigentlich eine griechische Kultur. Aber wir sollten Alexander der Große nicht zu sehr verherrlichen. Es ist eigentlich ein Bild auch für den Antichrist, sagen manche Kommentare. Ne, seine kriegerische Können war gewaltig. Er war brutal. Er hat viele Menschen umgebracht. Und ist kein gutes Vorbild für uns. Seine militärische Können wird der Antichrist dann nachmachen, sagen manche Kommentare. Vers 7 noch nicht sah, wie er näher an den wieder herankam. Ne, Vers 6 erstmal. Und er kam zu dem wieder, der zwei Hörner hatte, den ich vor dem Fluss hatte stehen sehen, und lief wütend. Nun, der wieder, das ist der Reich der Meder und Perser, wie ich gesagt habe, der Mann von Königin Esther, ich glaube, Artaxerxes war das, und er war sehr, sehr reich. Und er hat viel Geld dann in seiner Armee, hat eine riesen Armee aufgebaut, und er hat sich gegen Griechenland aufgeboten. Mit, ich glaube, 1 Million Heer hat er, über 1 Million Leute. Jedenfalls, er machte sich auf gegen Griechenland, das hätte er nicht tun sollen, er würde furchtbar geschlagen von Alexanders Vater. Nein, Alexanders Vater nicht. Aber Alexander kam ca. 150 Jahre später, und die Griechen, die hatten das immer noch in ihrem Bauch. Sie hassten die Meder und Perser, weil sie Krieg gegen sie geführt haben damals, obwohl die Griechen gewonnen haben. Aber man sagt, dass Alexander der Große in seine Heeresmacht, man muss sich vorstellen, die Meder und Perser hatten über 1 Million Heer. Ich glaube, Alexander der Große hatte ca. 25.000 Leute. Aber man sagt, die hatten so eine Wut auf die Perser und Meder, dass sie haben so einen Hass in sich, sie haben fast übernatürlich gekämpft. In ihrem Kampf gegen den Wider. Und genau so heißt es hier. In Vers 6. Und er kam zu dem Wider, der zwei Hörner hatte, den ich vor dem Fluss hatte stehen sehen, und lief wütend. Und ich sah, wie er nah an dem Wider herankam und sich erbittert auf ihn warf und den Wider schlug und ihm seine Beine Hörner zerbrachen. Der Wider nicht stark genug war, um ihm standzuhalten. Warf er ihm zu Boden und zertrat ihn, und niemanden rettete den wieder aus seiner Gewalt. Und so hat Alexander dieses Riesenreich für sich eingenommen, hat die Meder und Perser dann geschlagen. Der Ziegenbock aber wurde über die Maßen groß, als er aber am stärksten war, zerbrach das große Horn. Nee? Wie ich gesagt habe, innerhalb von 10 Jahren hat er die ganze Welt erobert, bis nach Indien und Pakistan, da hinten, so der damalige bekannte Welt. Und als er am stärksten war, ist er gestorben, mit 33 Jahren, manche sagen mit 32 Jahren, ist er dann gestorben in Babylon. Er wollte Babylon aufbauen, manche Kommentare sagen, er ist im Suff gestorben, er hat solche wilde Partys gefeiert, andere sagen, er starb an Malaria. Malaria, ne? Aber die Bibel sagt, man soll nicht versuchen, Babylon aufzubauen. Und vermutlich ist er deshalb gestorben, er wollte der Stadt Babylon wieder aufbauen. Als er am stärksten war, zerbrach das große Horn, das war Alexander, er starb. Und es wuchsen an dessen Stelle 4 ansehnliche Hörner auf, nach den 4 Himmelsrichtungen hin. Das Interessante mit Alexanders Reich, Alexander hat es von seinem Vater geerbt, aber seine Kinder haben es nicht geerbt, sondern als er starb, eine Auslegung, was ich gehört habe, sagen sie, dass als Alexander am Sterben lag, hat er es seine Generäle aufgeteilt, seine vier Generäle. Er hatte nur zwei Kinder, ein uneheliches Kind, ein anderer, der behindert war oder noch nicht geboren war auch. Und so haben seine vier Generäle bekommen, sie haben das Reich aufgeteilt, genau wie es hier steht. Einer hat das Reich im Osten bekommen, einer hat das Reich im Westen bekommen, einer hat das Reich im Norden bekommen, das war Seleukide oder so hieß er, und Ägypten, das Südreich, hat Ptolemäus bekommen. Die würden dann nicht mehr so wichtig, Ost und West, sondern das Nordreich und Südreich, die würden dann sehr mächtig. Ptolemäus, das Südreich Ägypten und das Nordreich. Und sie haben ständig gegeneinander gekämpft. Und was lag dazwischen? Israel. Man muss ja wissen, dass Prophetie geht alles um Israel, sonst ist es nicht in der Bibel. Deshalb die USA kommt in der Bibel gar nicht vor, in das Reich Prophetie. Deshalb haben die Mormonen das Buch Mormonen rausgebracht, damit die USA darin vorkommen, sagen manche Leute jedenfalls. Ne? Und aus ihnen wuchs ein kleines Horn hervor, das tat außerordentlich groß gegen den Süden und gegen den Osten und gegen das herrliche Land, gegen Israel, das herrliche Land. Ne? Das war der König Antiochus Epiphanes, ist dafür bekannt. Er sollte gar nicht an der Macht kommen, aber durch Schmeichlerei und durch Betrug ist er an die Macht gekommen und war sehr frech und hat Außerordentliches getan. Und er hat das ägyptische Reich, das Südreich, hat er attackiert und Israel hat er ziemlich verwüstet. Und es wagte sich an den Herr des Himmels heran und warf von dem Herr, von dem Stern ein etlicher auf die Erde und zertrat sie. Das heißt, er hat viele von den Juden hat er umgebracht. Wenn eine Frau, er hat die Juden geboten, sie dürfen nicht mehr die Gesetze Gottes behalten, und wer das macht, die würden dann umgebracht. Das heißt, wer den Sabbat gehalten hat, sie würden einfach umgebracht. Die Mutter, wenn sie ihre Kinder beschneiden lassen hatten, hatte sie genommen und über die Klippe geschoben. Er war brutal, er war furchtbar. Und in der Nähe vom Tempel hat er dann einen Sportplatz errichten lassen von den Griechen. Ne? Und das war besonders geil, weil die Griechen, die sind immer nackt, haben sie ihr Sport getrieben. Und das war ein Gräuel vor Gott. Und er war durchaus böse, ist auch ein Sinnbild für den Antichrist, der kommen würde. Und bis 11 Jahre bis zum Fürst des Himmels erhob er sich und er nahm das beständige Opfer weg und seine heilige Wohnung wurde verwüstet. Er hat Zeus aufgestellt in den Tempel, dann hat er ein Schwein das schlachten lassen, hat die Flüssigkeit vom Schwein hat er in den Tempel herumstreuen lassen. Und das war ein Gräuel vor Gott. Und dann hat er das beständige Opfer weggenommen. Und das Heer wurde dahingegeben, samt den beständigen Opfer wegen des Frevels und das Horn, warf die Wahrheit zu Boden und sein Unternehmen gelang ihm. Gott hat das zugelassen. Und Vers 13, ich hörte einen heiligen reden, und ein anderer Heiliger fragte den Betreffenden, der redet, wie lange gilt dieses Gesicht, nämlich das von beständigen Opfern, dem verheerenden Frevel, das sowohl Heiligtum als auch Opferdienst der Zertretung preisgegeben wird. Also fragte einer, wie lange wird der Tempel so missbraucht? Wie lange wird Zeus da im Tempel bleiben, bis es wieder gereinigt wird? Und er sprach zu mir, bis zu 2300 Abende und Morgen, wenn man das ausrechnet, so um die 6 Jahre. Dann wird das Heiligtum gerechtfertigt werden. Und genau das ist passiert. Die Makkabäer, sie machten sich stark gegen Antiochus Epiphanes und haben ihn rausgetrieben, haben den Tempel wieder gereinigt. Und da gab es Chanukka, glaube ich, heißt es, das Fest des Lichts am 25. Dezember feiern die Juden das. Das ist das Fest, wo Jesus stand auf, und sagt, ich bin das Licht der Welt. Das war das Fest des Lichts, wo die Makkabäer das Heiligtum gereinigt haben. Es dauerte um die 6 Jahre, wie es vorausgesagt worden war. Und dann in Daniel Kapitel 9 sehen wir, dass Daniel hat das Gebet von Jeremia genommen. Jeremia war ein Prophet, hat gesagt, die Gefangenschaft für die Israeliten, das wird 70 Jahre dauern, dann werden sie zurückkommen in ihrem Land. Und Daniel war jetzt über 80 Jahre und konnte ausrechnen, oder war um die 80 Jahre und konnte ausrechnen, ich bin mit 13 unter die ersten weggeführt worden von Israel. Also jetzt bin ich um die 80, also 70 Jahre ist fast um. Und fing an zu beten, sag Herr, wann wird das geschehen? Wann werden wir wieder zurückgehen in unserem Land? Und er hat ein musterhaftes Gebet gesprochen. Er hat sein Volk, er hat stellvertretend für sein Volk Buße getan. In einer sehr demütigen Art und Weise, das kann man in Kapitel 9 lesen. Und dann, wenn wir 9, 21, da antwortete Gott. Ja, während ich noch redete und betete, rührte mich der Mann Gabriel an, den ich anfangs im Gesicht gesehen hatte, als ich völlig erschöpft war um die Zeit des Abendopfers. Und er sagte, als du anfingst zu beten, erging ein Wort über dein Volk und über deine heilige Stadt. Es sind 70 Wochen bestimmt, um der Übertretung ein Ende zu machen und die Sünde abzutun, um die Missetat zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit herbeizuführen, um Gesicht in Weissagung zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben. So ist ganz interessant, schon als Daniel anfing zu beten, ging das Wort Gottes aus. Manchmal dauert es eine Zeit, bis es dann ankommt. Aber der Engel Gabriel sagte, über dein Volk und über deine heilige Stadt sind 70 Wochen bestimmt, um der Übertretung ein Ende zu machen, die Sünde abzutun. Ja, was heißt das? Also bis die Juden dann von ihrer Sünde gereinigt worden waren, würde es diese 70 Wochen dauern. Das sind 490 Jahre insgesamt. Um die Übertretung ein Ende zu machen, dass Sünde dann weg ist. Um die Sünden abzutun, um die Missetat zu sühnen. Und manche Kommentare meinen sogar, dass es gab 490 Jahre Sabbate, was nicht eingehalten würde. Und das müssten die Juden dann büßen. Und deshalb dauerte die ganze Reinigung 490 Jahre, was hier gesprochen wird. Und eine ewige Gerechtigkeit herbeizuführen. Was ist das? Ewige Gerechtigkeit. Das ist das Reich Gottes. Das himmlische Reich Gottes, wenn Jesus kommt auf die Welt und wird sein, erstmal die tausendjährige Reich wagen, aber dann fängt die richtige, sichtbare Herrschaft Gottes an. Daniel würde das dann alles gezeigt. So wissen und verstehe von Erlass des Befehls, also gibt er die Zeitung an, von Erlass des Befehls zur Wiederherstellung und zum Wiederaufbau Jerusalems bis zu den Gesalbten, dem Fürsten vergehen 7 Wochen und 62 Wochen. Straßen und Gräben werden wieder gebaut, und zwar in bedrängter Zeit. So, wo ist Johann? Jetzt brauche ich eine Folie hier. Nummer 6, Folie Nummer 6. Also als Daniel betete, dann kam die Engel Gabriel und sagte, ja, über dein Volk sind 70 Wochen. 70 Wochen bis das Reich Gottes dann richtig anbricht. Und hier haben wir 7 mal 69 Wochen, 69 Wochen, das sind Jahrwochen, so 69 mal 7 sind 483 Jahre. Das ist interessant. Die Juden, die haben andere Jahre wie wir, die haben Mondjahre, das sind 360 Tage. Ne? Wir haben 365 Tage und 23,24 ungefähr in einem Jahr. Aber diese haben nur, die haben nur 360 Tage in einem Jahr. So. Also bis der Messias kommt. Der offizielle Kommen des Messias, das ist bis Jesus kommt, sagt er, wird es 483 Jahre. 483 Jahre, damals waren ja 360 Tage, also 83 Jahre mal 360, das sind 173.880 Tage. Und wenn du das dann geteilst durch unsere Tage im Jahr, das sind 365,24, dann hast du von unseren Jahren 476. Also, wir sehen den Edikt von Nehemia, wann das ausgegangen ist. Das war 445, bevor Christus kam. Und der Christus kam in dieser Zeit, 32 nach Christus. So würde er kam am Palmsonntag, der offizielle Auftritt, der politische Auftritt von Jesus als Herr, wie es vorausgesagt worden war, durch die Propheten, dass der König würde kommen durch dieses Tor in Jerusalem, auf einen Esel reitet. Und so kam Jesus in diese Stadt. Palmsonntag, eine Woche vor das Passa, fing das an. Ne? Und jetzt haben wir Folie Nummer 9. 7. Ist ja nur in Englisch, ich hatte keine Zeit, das alles zu übersetzen. Also gibt es diese 70 Wochen. Und ja, da steht es einfach drin, dass 360 Tage war damals ein Jahr, oder das ist ein biblisches Jahr. Und also nach 69 Wochen würde der Messias kommen, würde er auftreten. Ne? Das ist Palmsonntag. So ist Jesus dann gekommen. Dann haben wir Folie Nummer 9. So nach 69 Wochen, also Jahrwochen, kam der Messias als das Opferlamm. Und das war interessant, Palmsonntag, sagt dieser Kommentar, war auch der Zeit, wo der Lamm untersucht worden war, ob er vollkommen war, vollkommen genug, um geopfert zu werden. So, und dann haben wir Folie Nummer 10. Also, da sehen wir die 69 Wochen und dann die letzte Woche, da bleibt noch eine Woche, weil es sind 70 Wochen insgesamt. So, es gibt ein Bruch zwischen der 69 Wochen und der letzten Woche. Ne? Und die 69 Wochen ist da, wo Jesus zuerst kam. Und die letzte Woche spricht von der Zeit, wo der Antichrist ist. Die 7 Jahre, wo der Antichrist herrschen wird. Das kann man auch in Offenbarung dann lesen. Die nächste Folie, das ist Nummer 11. Ja, das Lamm wurde dann untersucht, ob es dann vollkommen war. Und dann Folie 20, das zeigt dann am Ende von der letzten Woche, dann wird Jesus sein Reich aufgebaut werden. Da kommt Jesus zum zweiten Mal und baut sein Reich auf. Und dann Folie 27. So, man hat diese 29 Wochen, das sind 483 biblische Jahre. 483 mal 360 sind 1073, 880 Tage. War das. Und dann Folie, das war 27, glaube ich, jetzt ist 30. Folie 30 dann. So, 173.880 Tage durch unser Jahr. Wie viele Tage in unserem Jahr sind, dann haben wir 476 Jahre und 25 Tage. Also Sie führen das nicht nur auf das Jahr hin, sondern genau auf den Palmsonntag kriegen sie das hin. Also die, sie gebrauchen von NASA die Informationen von NASA herauszuführen. Sie führen das genau aus in diese Präsentation, genau wie sie auf Palmsonntag kommen, wo Daniel das vorausgesagt hat. Wir brauchen jetzt nicht in so ein großes Detail hineinzugehen, aber Leute wie Isaac Newton, er hat sich mit dieser Sache von Daniel befasst, hat das ausgerechnet, hat jahrelang daran studiert, um das alles auszurechnen. Für uns reicht es aus, zu sagen, das ist erstaunlich, von dieser, wo der König zu Nehemias Zeit gesagt hat, Jerusalem soll aufgebaut werden, da fing diese Zeit an. Und so, man rechnet jetzt hier durch, wie Sie es da durchrechnen. Vielleicht kannst du zurückgehen dann zu Folie Nummer 6, was wir am Anfang hatten. Und also von dieser Erlass von der König zu Nehemias Zeit, das liest man in Nehemia 1 und 2, bis zu der Kommen von Jesus Christus, das waren 69 Wochen. Und sie führen das genau auf den Tag, auf Palmsonntag, wo Jesus dann aufgetreten ist. Also ich find das gewaltig, das bringt mich ins Staunen. Das ist nicht nur diese Leute, die das sagen, sondern das sehr viele Kommentare von unserer Richtung, die sagen das alle. Richard Krüger kommt auf das Jahr 33 nach Christus mit seinen Rechnungen. Also wir sehen, dass sogar gute deutsche Theologen damit übereinstimmen, mit diesen Ausrechnungen. Und das ist einfach fantastisch. Das ist Wahnsinn, dass der allmächtige Gott uns so das geoffenbart hat und gesagt, den Prophet Daniel gezeigt hat, sogar wann sie sterben würden. Also ich lese Vers 24 nochmals. Daniel 9, 24, über dein Volk und über deine heilige Stadt sind 70 Wochen, also 490 Jahre bestimmt, um die Übertretung ein Ende zu machen, die Sünde abzutun, an die Missetat zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit herbeizuführen. Vielleicht Folie 27 nochmal. Um Gesicht und Weissagung zu versiegeln und an Allerheiligste zu salben. Okay, versuch mal, war das 27? Versuch mal 6. Okay, und davor Nummer 20. Versuch mal Nummer 20. So, das sehen wir. Das sind die 69 Wochen. Da bleibt noch eine Woche. Die 69 Wochen, wo Jesus zuerst gekommen ist, dann bleibt eine Woche, wo der Antichrist regieren wird. Und dann nach dieser letzten Woche, der 70. Woche, dann kommt Jesus auf und baut sein Königreich auf. Genau wie es da steht in Daniel 9, 24. So, in Vers 25, so wisse und verstehe vom Erlass des Befehls zur Wiederherstellung und zum Wiederaufbau Jerusalems bis zu dem Gesalbten, dem Fürsten, vergehen 7 Wochen und 62 Wochen. Straßen und Graben werden wieder aufgebaut, und zwar in bedrängter Zeit. Also in den ersten Wochen dann würden Jerusalem aufgebaut, genau wie es da steht. Und nach dem 62 Wochen, das ist Vers 26, Daniel 9, Vers 26, nach den 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet. Also es steht, der Messias wird kommen, auf den Esel reiten, ne? Und in dieser 62. Woche, also nach den ersten 7 Wochen, wo Jerusalem aufgebaut wird, wird ein Gesalbte ausgerottet. Das heißt, die 69. Woche, also nachdem er gekommen ist auf den Esel, eine Woche später, würde der Gesalbte ausgerottet. Und diese Ausrotten heißt, als Krimineller würde er ausgerottet. Ne? So war Jesus als ein Krimineller gestorben. Der Stadt aber samt dem Heiligtum wird das Volk des zukünftigen Fürsten zerstören. Und jetzt geht es weiter und sagt, der Stadt eines kommenden Fürstentums einen kommenden Fürst wird Jerusalem zerstören und das Heiligtum, der Tempel. Was heißt das? Die Römer kamen unter Titus, die haben Jerusalem zerstört. 70 Jahre nach Christus haben Jerusalem zerstört, auch den Tempel wurde zerstört. Und es heißt, das ist der Volk des kommenden Fürst, der Antichrist. Also das Volk der Antichrist, der wird kommen und Jerusalem zerstören. Und deshalb meinen Kommentaren, dass der Antichrist wird aus, manche sagen aus Rom, ne? Aber aus dem Römischen Reich, also aus Europa, werde er kommen, sagen viele aufgrund dieses Wortes von Daniel. Statt aber samt dem Heiligtum wird das Volk des zukünftigen Fürsten zerstören und sie geht unter in der überströmenden Flut und bis am Ende wird es Krieg geben, festbeschlossene Verwüstungen. Das heißt, zu der Zeit, wo der Antichrist kommt, da wird es schlimme Holocauste geben, viel schlimmer als was Hitler angerichtet hat. Und er wird, Vers 27, und er wird mit den vielen einen festen Bund schließen, eine Woche lang. Und in der Mitte der Woche wird er Schlacht- und Speisopfer aufhören lassen. Neben dem Flügel werden Gräuel der Verwüstung aufgestellt, und zwar bis die fest beschlossene Vernichtung sich über den Verwüster ergießt. Also, das ist über den Antichrist jetzt. Ne? Er wird einen festen Bund machen, er wird einen Bund mit Israel machen, 7 Jahre lang. Eine Woche lang steht hier, 7 Jahre. Und das ist die letzte Woche, wovon wir hier sprechen, die Woche nach dem 2000 Jahre. Und in der Mittwoche wird er Schlacht- und Speiseopfer aufhören lassen und neben dem Flügel werden Gräuel der Verwüstung aufgestellt. Und zwar bis die festbeschlossene Vernichtung sich über die Verwüste ergießt. Das heißt, wie Antiochus Epiphanes wird er den Tempel entweihen. Wird ein Tempel gebaut in Jerusalem. Aber dann wird er sich in den Tempel begehen und sagen, ich bin Gott. Und wird sich als Gott anbeten lassen. Ne? Und er wird dann gegen die Juden angehen und wird nicht so lange das Tempel entweihen wie Antiochus Epiphanes. Das war etwas über 6 Jahre. Sondern, wie man sagt, es wird 3,5 Jahre sein. Dann wird Jesus kommen und der Antichrist wird er vernichten. Jesus selbst wird kommen und ihn besiegen. Und so möchte ich zum Schluss kommen, indem ich aus Daniel 7, jetzt zurück zu Daniel 7 lese. Vers 13, ich sah in den Nachtgesichten und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, gleich einem Sohn des Menschen. Und er gelangte bis dem Hochbetagten und wurde vor ihm gebracht. Die Rede ist natürlich von Jesus hier, er wird zu Gott gebracht, er kommt an seine Herrschaft, er wird gekrönt als König und Herr. Und ihm würde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Halleluja, ist das nicht wunderbar, ne? Und das ist eigentlich das Zentrum, was Daniel gezeigt wird. Daniel wusste nicht von der Zukunft. Was würde aus seinem Volk Israel, der jetzt in die Gefangenschaft führt? Er hat das live mitgemacht. Ne? Und dann betet er für die Freilassung von den Israeliten, den Juden aus Babylonien Herrschaft. Und sie würden tatsächlich zurückgeführt in ihrem Land, wo der Prophet Daniel, Jeremia das vorausgesagt hat, nach 70 Jahren werden sie zurückgeführt. Trotzdem betete Daniel dafür, dass es geschehen würde. Das ist ganz interessant, aber Gott möchte, dass wir beten. Und dann waren sie zurückgeführt. 10.000 Stück gingen zurück, mehr nicht. Ja, in Kapitel 11 von Daniel ist ja da, und denkt, was ist los? Jeremia sagte, Jerusalem wird wieder aufgebaut. Die werden zurückgehen in dem heiligen Land, von wegen nur 10.000. Und er betet zu dem Herrn, was ist los? Und der Herr kam und zeigte ihm, was geschehen muss. Das ist nicht nur 70 Jahre, sondern das ist viel länger. dauern würde, bis der Messias kommen würde. Und dann noch die letzte Jahrwoche, was alles geschehen musste, dass vieles passieren musste. Warum? Damit das Volk gereinigt wird. Damit die Sünde abgetan werden würde. Sie würden Jesus als ihr Messias erkennen. Und deshalb zeigte Gott dieses Gesicht Daniel, damit er wussten würde, was geschehen. Dass er Geduld haben würde, es muss noch einiges geschehen, bis das Volk gereinigt werden würde. Und wir dürfen, wir haben es so einfach heute, ne? Man geht ins Internet, findet gute Kommentare dazu und man kommt an diese Information ran und kann sehen, boah, Gott, du bist der Allmächtige, du bist der Alleinherrschende. Es ist keiner so wie du, der das uns Menschen alles zeigt, damit wir keine Angst haben. Du hast alles in der Hand, du bist der souveräne Gott. Und wenn du das liest, zum Beispiel Daniel Kapitel 11, der König vom Norden zieht gegen den König vom Süden und er gibt seiner Frau den König vom Norden. Und aber es gelang nicht und sie wurde umgebracht. Und dann der König vom Süden, er kam gegen den König vom Norden. Und du denkst, es ist ein Wirrwarr von Zeug. Aber wenn du die Kommentare liest, ist hundertprozentig genau wie es geschah in der Geschichte. Es ist einfach überwältigend, wie genau das ist. Und für uns ist das wunderbar. Das ist inspirierend für uns, uns Gott zu stellen. Wir haben vorhin gesungen, gib mir ein neues, ungeteiltes Herz, lege ein neues Lied in meinem Mund, fülle mich neu mit deinem Geist, denn du bewirkst dein Lob in mir. Und genau wie Gott sein Lob bewirkt durch Daniel. Wenn ich das lese über Daniel, dann muss ich anfangen, Gott zu loben und sagen, wow. Das ist erstaunlich. Ne? Und so möchte Gott sein Lob bewirken durch uns. Wow, das ist noch mächtiger, denke ich. Wow, Gott möchte mich gebrauchen. Ne? Wage es, ein Daniel zu sein. Ne? Alleine zu stehen. Zu Gott zu stehen, egal was kommt. Nicht aufzugeben. Und fülle mich neu mit deinem Geist. Nicht? Lege ein neues Lied in meinem Mund. Lass mich was Neues an, wenn ich das höre. Lass mich was Neues anfangen, dass ich neu entfacht werde, Gott zu dienen, mich Gott zu stellen. Sag Gott, ich möchte dir alleine dienen, weil du bist der Alleinherrschende. Du bist der Allmächtige. Und es ist schön von Daniel zu lesen, aber wir müssen gucken in unser Leben. Wo sehe ich Gott in meinem Leben? Nicht? Und ich dachte an Donnerstag, als es so kalt war, dieser furchtbare kalte Ostwind, ne, und das Fenster putzte. Ich habe immer Furcht vor dem Winter. Ne, und Gott hat mich über die Jahre bewahrt. Wir haben sehr milde Winter gehabt. Auch dieses Jahr war sehr mild bis letzte Woche. Ne. Wir haben sehr gute Winter gehabt. Und am Donnerstag, als es am schlimmsten war, die Voraussagen der Woche davor war, dass Mittwoch der schlimmste Tag sein soll und Donnerstag sollte es schon besser werden. Aber Donnerstag war noch schlimmer. Und an dem Tag hatte ich einen Termin bei Krone hier, LVD Krone. Von innen musste ich die Scheiben putzen. Ja, wie wunderbar. Und ja, das ist, man muss Geld verdienen. Das ist halt so. Und dann am Donnerstag, dann fuhr ich zurück und das war früh am Nachmittag war ich müde, dann bei Gildehaus, so Sieringhoek, da war ich müde, bin ich in Gildehaus auf Fan gefahren, habe geschlafen. Ne? So ein bisschen Mittagspause. Und dann mache ich mich auf und fahre ich los und das Telefon klingelt. Dann halte ich an, antworte das Telefon und einer ist da und will, dass ich vorbeikomme und ein Angebot mache. Wo? In Achterberg. Achterberg, das war vielleicht 500 Meter von wo ich war. Ne? Nun, und so sage ich, ja, ich komme sofort vorbei, ich schaue mir das an. Ich hatte Zeit, das ist ungewöhnlich, und ich war hier gerade da. Das ist noch ungewöhnlicher. Ne? Ich hatte gerade Mittagsschlaf, sonst wäre ich schon längst woanders am Arbeiten. Ne? Und das ist nur eine Kleinigkeit, aber für mich war das gut. boah, Gott, du wirkst in meinem Leben. Wie toll! Solche Kleinigkeiten, wenn solche Kleinigkeiten klappen, ja, dann brauchen wir nicht Angst zu haben über die anderen Sachen. Nicht? Was für ein Gott! Und bei diesen Leuten, ich hatte eigentlich den Nachmittag ziemlich frei. Und dann dürfte ich diese alten Leute wunderbare Geschichten erzählen. Die sind ja kirchengläubig, also ich glaube auch wiedergeboren, aber ich weiß ja nicht genau. Aber ich konnte sie von Andreas Bergelsdorf erzählen, ne, und dieser Damba, der in Gronau war, von seiner Mutti, der gestorben war, wieder zum Leben kam. Und ermutigt den Glauben. Dann konnte ich noch für ihn beten, dass seine Schmerzen verschwinden. Ne? Und so. Und wie wunderbar, dass der Gott Daniels, der Allmächtige, der alleinige Gott, auch ich darf ihn dienen. Halleluja, lass uns aufstehen, zusammen beten. Herr, wir danken dir, dass du so ein toller Gott bist, dass du so wunderbar bist, Herr, dass wir dich kennenlernen dürfen, dass wir die Bibel haben, mit diesen Prophetien von Daniel drin, Herr, dass wir Kommentare haben, dass wir Internet haben, dass wir das alles nachvollziehen können und dich erleben dürfen, Herr.
Du bist ein wunderbarer Gott.
Wir preisen dich, wir beten dich an. Halleluja. Ich glaube, Gott will zu uns reden heute Morgen. Einfach